NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen. Ist Wasser zu billig? Der Umgang mit einer kostbaren Ressource. Das ist das Thema heute Abend in der Redezeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. 12 bis an den Rand gefüllte Wassereimer. Das ist die Menge Wasser, die jeder Einwohner in Deutschland täglich zu Hause und am Arbeitsplatz im Durchschnitt verbraucht. Es war sogar schon mal ein bisschen mehr. Wir sparen also Wasser und gehen mit unserer wahrscheinlich wertvollsten Lebensgrundlage dennoch ziemlich verschwenderisch um. Warum ist das so? Wo liegen die ökologisch schwerwiegendsten Fallen bei der Wassernutzung? Und was können wir konkret tun, um das Problem der weltweiten Wasserknappheit zumindest nicht noch weiter zu verschärfen? Darüber, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir heute Abend in der Redezeit mit Ihnen diskutieren und mit den Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Sie können uns wie immer anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08 3 × 0 441777. Oder Sie machen im Internet mit. Dort finden Sie uns unter ndr.de/redezeit. Müssen dann das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. Wenn wir Wasser brauchen, drehen wir den Hahn auf oder wir drücken auf die Spültaste. Das eigentlich so kostbare Nass wird uns vergleichsweise günstig frei Haus geliefert. Die Folge, wir machen uns kaum Gedanken über den wahren Wert des Wassers. Ein Fehler? In Wahrheit verbrauchen wir doch viel mehr als nur die Menge, die zu Hause durch unsere Rohre läuft. Wo müssen wir also wirklich Wasser sparen? Machen Sie mit bei der NDR-Info-Redezeit. Hier noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer 08000 441777. Was weltweit knapp ist, ist bei uns eigentlich mehr als ausreichend vorhanden. Paulina Harder und Silvia Buckel haben Passanten auf der Straße gefragt, denken Sie gelegentlich über Ihre Wassernutzung nach?
Ich mache mir sehr viel Gedanken ums Wasser, dass man sorgsam damit umgeht, dass man darauf achtet, dass es nicht zu stark verschmutzt wird. Und für mich ist auch Wasser sehr wichtig zum Trinken.
Viele schätzen es nicht. Ich denke, das müsste schon viel strenger kontrolliert werden. Zum Beispiel das Ableiten von Gülle oder Abwasser von Industrieanlagen. Ich bin sparsam im Umgang mit Wasser. Abschalten während des Rasierens oder während des Zähneputzens.
Wir könnten mehr drauf achten und an vielen Stellen tun wir es halt nicht, wie viel Wasser wir verbrauchen. Die Waschmaschine habe ich früher auch darauf geachtet, dass ich sie immer voll gemacht habe. Jetzt brauche ich die Wäsche und dann mache ich sie halt auch an.
Wasser wird natürlich auch für die Massentierhaltung verschwendet. Und wenn sich da die Industrie vielleicht ein bisschen zurückhalten könnte, würde da vielleicht auch noch ein bisschen Wasser gespart werden.
Über den Wasserverbrauch mache ich mir Gedanken, ja. Und natürlich auch über die ganzen Schadstoffe, die da drin sind, gerade Antibiotikum und so weiter. Dass unsere Wasserqualität immer schlechter wird, weil die ganzen Sachen, die mit runtergespült werden in der Toilette, dass man die halt nicht richtig rausbekommt.
Es geht ums Prinzip. In einem globalen Umgang mit natürlichen Ressourcen sollte man schon ein bisschen bewusster damit umgehen.
Wir haben genug Wasser, aber Wasser ist ja trotzdem kostbar und nicht unendlich, sage ich mal. In Zukunft, wenn das so weitergeht, kann das bestimmt irgendwann dazu kommen, dass ernstere Konflikte um das Wasser entstehen.
Viele Menschen sparen also zu Hause Wasser und wissen auch um die weltweite Problematik. Tickt beim Thema Wasser so etwas wie eine politische Zeitbombe? Was meinen Sie? Hier noch einmal unsere Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. 08 3 × 0 441777 und das Ganze ist natürlich kostenfrei. Er ist Sprecher der Geschäftsführung des Versorgungsunternehmens Hamburg Wasser. Michael Beckereit kennt die Diskussion um unseren heimischen Wasserbedarf aus dem FF und er ist zu uns ins Studio von NDR Info gekommen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend auch an Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer.
Herr Beckereit, wir haben in der Umfrage gehört, dass viele Bürger in Norddeutschland durchaus bereit sind, Wasser zu sparen. Aber Sie als Experte, macht das überhaupt Sinn aus Ihrer Sicht?
Man muss es differenziert sehen. Ich würde keinem Bürger zuraten, mehr Wasser zu verbrauchen, um das sehr deutlich zu sagen. Man muss aber auch auf der anderen Seite sehen, dass wenn wir immer weniger Wasser verbrauchen, in unseren bestehenden Systemen langsam Probleme auftreten können. Lassen Sie mich das an einem einfachen Beispiel deutlich machen. Wenn wir in Hamburg pro Tag 300.000 Kubikmeter an die Bürgerinnen und Bürger liefern, wenn diese dann aber nur noch die Hälfte verbrauchen würden, dann haben wir auf einmal die Hälfte der Abnahme, also die doppelte Laufzeit durch das System. Und das ist etwas, wo wir dann schon an Probleme kommen, die ich aber gerne hier als theoretisch bezeichnen möchte. Wir haben in Norddeutschland die sehr komfortable Situation, dass wir Meerwasser gewinnen, dass Meerwasser durch die natürliche Grundwasserbildung nachgebildet wird, als wir entnehmen. Dieses ist bei weitem nicht überall auf der Erde so. Also man muss es sehr differenziert sehen.
Haben Sie denn Probleme, das hört man ja gelegentlich, das eine haben Sie angesprochen, Wasser könnte verkeimen, wenn es vielleicht länger unterwegs ist. Sie sagen es noch, ist es sehr theoretisch, aber wenn man zu viel Wasser spart, geht ja auch nicht mehr so sehr viel in die Abwassersysteme. Auch das hat man gehört, das spült da nicht so richtig durch. Oder ist das auch eher noch zu bewältigen?
Also wir können es heute alle noch bewältigen, aber wir müssen einfach feststellen, dass dadurch mehr Kosten entstehen. Wir haben heute schon pro Tag 2-3 Kolonnen mit Fahrzeugen, Mitarbeiter im Einsatz, die Strecken spülen, dann, wenn es besonders trocken ist. Warum tritt das auf? Wenn wir in unsere Innenstädte sehen, wo wir Bürogebäude haben, wo wir immer geringere Abnahmen haben, weil die Gebäude nicht über den ganzen Tag besetzt sind und die Menschen auch nach wie vor weniger verbrauchen, dann treten solche Probleme auf, dass einfach dann die Abwässer nicht mehr durch das Wasser in die Kläranlage geschwemmt werden. Dieses System funktioniert dann nicht mehr. Ein wirklich kostenintensives Beispiel kann ich hier aus Hamburg mit unserem Rathausmarkt vermelden. Dort haben wir in der Zwischenzeit eine Abluftentsorgung aufgebaut, also das unterirdische System der Abwasserkanäle. Daraus wird die Abluft entsorgt, damit es im Sommer nicht unter dem Rathausbalkon aus unseren Sielen, aus unseren Kanaldeckeln müffelt. Also, und das kostet Geld. Die Investition war annähernd 1 Million Euro.
Für Sie also ein ganz konkretes Problem, aber wenn man das weltweit global sieht, dann doch eher ein Luxusproblem. Unser zweiter Gast heute Abend ist Roland Gramling. Er ist Pressesprecher der Umweltorganisation WWF Deutschland und uns aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet. Auch Ihnen einen schönen guten Abend, Herr Gramling.
Guten Abend.
Herr Gramling, wenn das Problem der Wasserknappheit bei uns nicht so sehr stark auftritt, so wie Herr Beckereit das ja eben sehr anschaulich geschildert hat, dann könnte man doch auch provokativ sagen, eigentlich ist das Ganze hier überhaupt kein Thema. Sollten wir uns nicht lieber vielleicht um andere, naheliegendere Umweltthemen kümmern oder gibt es doch einen Grund, warum man sich mit Wasser beschäftigen sollte?
Ja, wir sollten uns auf jeden Fall mit Wasser beschäftigen, weil die Situation, in der wir in Deutschland zum Glück sind, ist überhaupt nicht auf die Welt übertragbar. Also es gibt weltweit 700 Millionen Menschen, die überhaupt keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser hat und nochmal 2,6 Milliarden Menschen, die ohne Sanitäreinrichtungen lebt. Das heißt, die können nicht einfach die Klospülung mal betätigen. Das ist immerhin ein Viertel der Menschheit. Und zugleich verlieren wir immer mehr diese wichtigen Ökosysteme, ohne die es überhaupt kein sauberes Wasser gibt, die Wasserspeicher für uns sind. Sprich, wir haben in den letzten 100 Jahren etwa die Hälfte aller Flüsse, Seen, Moore verloren. Und wenn man das dem gegenüber sieht, dass die Weltbevölkerung weiter anwächst, dass wir einen Klimawandel haben, dann erwarten wir natürlich schon Probleme, die auch irgendwann Deutschland betreffen können, weil wenn es um die Versorgungssicherheit mit Nahrung, mit Energie geht. Weil Wasser ist nun mal ein Produktionsfaktor. Alle Güter und alle Produkte, die wir konsumieren, sind von Wasser abhängig und nicht umsonst hat das Weltwirtschaftsforum, das ja jetzt wirklich kein Ort ist, der verrufen ist, von Gutmenschen und Ökologen bevölkert zu sein, gesagt, dass das Wasserproblem das Wirtschaftsrisiko Nummer 1 ist.
Also wir verbrauchen einen Großteil des Wassers gar nicht hier bei uns, sondern woanders auf der Welt. Verstehe ich Sie richtig? Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Ja, also wir als Deutschland als große Wirtschaftsnation, Industrienation importiert Güter aus allen Teilen der Erde und man muss sich nur die Metalle angucken, die wir zum Beispiel aus Südafrika bekommen. Der Bergbau ist ohne Wasser gar nicht vorstellbar und ohne diese Metalle, ohne die Rohstoffe, ohne die Erze, da würde unser Maschinenbausektor und da würden die Bänder in der Automobilindustrie stillstehen und so eine Mine in Südafrika, die braucht ungefähr 650 Badewannen und das pro Stunde. Und es gibt durchaus eben Fälle, dass gerade in Südafrika und anderen Regionen, wo es trockener ist, Minen inzwischen schließen müssen. Das heißt, Unternehmen in Deutschland sind vom Wasser in anderen Regionen der Erde abhängig und dann natürlich auch Teil des Problems, wenn es dort zu Verteilungskämpfen und zu Ungerechtigkeiten kommt, wenn die Menschen keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser haben.
Auf dieses und andere Beispiele werden wir im Laufe der Sendung sicherlich noch kommen. Wir haben einen dritten Experten in unserer Runde heute Abend. Ich begrüße den Sozialökonomen und Volkswirt am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin, Jens Libbe.
Guten Abend.
Guten Abend. Sie sitzen auch im ARD-Hauptstadtstudio und wir haben gehört, Wasserknappheit weltweit ein wachsendes Problem mit vielen Facetten. Bei unserer eigenen Versorgung eher kein Mangel. Da müssen vielleicht bestenfalls, wenn man es sehr flapsig sagt, mal ein paar Leitungssysteme erneuert werden. Warum beschäftigt sich ein Wissenschaftler wie Sie auf dem Feld der Stadtentwicklung trotzdem so intensiv mit Wassernutzung hier bei uns, vor und hinter unserer Haustür?
Naja, man muss zunächst mal sehen, dass Stadtentwicklung eine ganze Menge zu tun hat, auch mit Wasserinfrastruktur. Die Städte in Deutschland, wie wir sie heute haben, viele der großen Städte, sind letztlich gewachsen entlang der Kanäle, entlang der Siele. Also da gibt es eine enge Wechselbeziehung zwischen der Infrastruktur und der Stadtentwicklung. Weshalb beschäftigen wir uns heute sehr stark damit? Ein großes Thema, was uns beschäftigt, ist der Klimawandel, der zunehmend zu Spannungsverhältnissen führt. Wir haben auf der einen Seite die Diskussion um Wassersparen, die Herr Böckereit eben angesprochen hat. Wir haben auf der anderen Seite das Phänomen, dass Überlastungssituationen immer wieder eintreten infolge von Starkregenereignissen, die zu Überlastungssituationen in den Kanälen führen, die dazu führen, dass wir eigentlich sozusagen über größere Dimensionen nachdenken müssten, theoretisch in den Kanälen, während wir auf der anderen Seite schon sehen, dass der Wassergebrauch in der Bevölkerung zurückgeht. Also da merkt man, da sind Spannungsverhältnisse, die es auszutarieren geht. Das interessiert uns von Seiten der Wissenschaft, aber es gibt auch ganz andere Themen.
Also darf ich nochmal einhaken? Ja. Sie wollen also sozusagen das überflüssige Regenwasser irgendwo nutzen, sodass es die Kanäle und Rohrleitungen nicht belastet, oder?
Regenwasser ist in der Tat da ein Schlüssel. Es geht letztlich darum, immer weniger Regenwasser in die Kanäle zu überführen bei Regen, sondern es zurückzuhalten, es etwa in Grünflächen aufzufangen, um es dann, wenn der starke Regen vorbei ist, eher gedrosselt abzuleiten und Wasser auch stärker als Element für Stadtgestaltung, für Freiraumplanung zu nutzen und damit dann letztlich wieder auch die Brücke zu schlagen zum Thema Klima, nämlich Klimaanpassung. Wasser auch als Element, um das Mikroklima unserer Städte besser auszutarieren, weil ja, wie wir wissen, die Durchschnittstemperaturen permanent ansteigen. Also man merkt, das sind vielfältige Wechselbeziehungen und in der Tat, der Umgang mit Regenwasser ist ein Schlüssel, um die Klimaanpassung in unseren Städten hinzubekommen.
Nun aber zu unseren Hörerinnen und Hörern. Angerufen hat uns Heinz Severit aus Goslar. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich wollte ein Thema ansprechen. Der Harz liefert weite Teile Niedersachsens mit Wasser. Die Leitungen laufen also bis Bremen und der Harz hat nichts davon. Das heißt, es wäre sinnvoll, meines Erachtens einen Wassercent zu erheben, damit die Harzregion auch davon profitiert, dass sie weite Teile Niedersachsens mit Wasser beliefert. Es ist auch zum Beispiel so, dass der Sitz der Harzwasserwerke in Hildesheim ist. Und im Harz hat man nichts davon, dass die Arbeitsplätze in Hildesheim geschaffen wurden und auch dort die Steuern bezahlt werden. Es wäre also sinnvoll, einen Wassercent zu erheben, damit diejenigen, die das Wasser liefern, auch etwas davon haben. Die politische Folge davon ist, dass der Harz von der Lieferung des Wassers nichts hat, dass man sich hier vehement gegen die Ausweisung von Wasserschutzgebieten wendet. Zum Beispiel ist ein Wasserschutzgebiet, das Verfahren läuft seit 1980, und die rot-grüne Landesregierung weigert sich seit 35 Jahren, dieses Wasserschutzgebiet auszuweisen. Und es ist immer noch nicht entschieden. Und das Verfahren läuft also seit 35 Jahren.
Ja, wenn wir diese Wasserversorgung uns ansehen, also Sie sagen, das ist sozusagen Ihr Rohstoff im Harz und davon profitieren Sie nicht. Das sind ja Diskussionen, die wir aus der dritten Welt auch kennen. Aber es ist konkret ein norddeutsches Thema. Deswegen frage ich mal Michael Böckereit, der ja auch den Überblick über ganz Norddeutschland hat. Treten solche Konflikte häufiger auf und kann man die lösen?
Also es gibt durchaus immer wieder Auseinandersetzungen um Entnahmen von Wasser, Entnahmen von Grundwasser. Ich kann aus meinem Unternehmen durchaus berichten, dass wir in der Nordheide eine seit Jahrzehnten sich bewegende Auseinandersetzung mit der dortigen Bevölkerung haben, an der wir ganz viel arbeiten, um es, ich sag mal, möglichst konfliktfrei zu halten. Den Wassercent würde ich gerne nochmals ansprechen, ist üblich und in den Bundesländern aber sehr unterschiedlich geregelt in Deutschland, dass eine Entnahmegebühr für Wasser genommen wird. Diese Entnahmegebühr erhebt das Land, zieht das zentral ein. Wir haben Wasserentnahmen als Hamburg Wasser sowohl in Niedersachsen als auch in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein. Jedes Bundesland eine andere Größenordnung. Und der Rückfluss an die Quelle und der Einsatz zur Verbesserung der Wasserqualität an der Quelle ist bei weitem nicht zu 100%. Insofern kann ich unserem Hörer aus Goslar an dieser Stelle zustimmen. Da scheint etwas auf dem Weg von Hannover nach Goslar zu versickern, nachdem das Geld in Hildesheim mal aufgebracht wurde.
Herr Severit, Sie sehen, das Problem tritt nicht nur bei Ihnen auf. Also wir müssen da tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen noch die öffentliche Aufmerksamkeit schärfen. Denn Sie sind ja auch eine eher strukturschwache Region. Also könnten das Geld wirklich gut gebrauchen.
Deshalb rufe ich an.
Vielen Dank. Angerufen hat uns auch Karin Krane aus Meldorf. Und Sie haben einen Beitrag zum Thema Wassersparen.
Ja, also ich spreche jetzt einfach mal von dem Haushalt hier in Deutschland. Wir haben gut 80 Millionen Einwohner und ich denke, jeder Einzelne ist da auch gefragt, wo kann ich mit Wasser ordentlich umgehen? Also wo kann ich Wasser einsparen? Man muss nicht dreimal am Tag oder zweimal am Tag duschen, sage ich jetzt einfach. Tut der Haut so und so nicht gut. Und es gibt viele andere Möglichkeiten. Man muss nicht stundenlang unter der Dusche stehen und. Es gibt Sparmaßmöglichkeiten alleine für die WC-Spülung und. Also jeder hat die Möglichkeit, sich im Garten eine Regentonne aufzustellen. Man muss nicht ständig den Rasen sprengen. Wir Deutschen haben auch manchmal so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein spießerhaftes Denken. Der Rasen muss immer ganz toll grün aussehen. Es gibt mal eben mal so gewisse Zeiten, da regnet es ein paar Wochen nicht. Aber wenn man irgendwann regnet es wieder und der Rasen regeneriert sich von alleine.
Frau Krane, machen Sie, wenn Sie solche Gedanken äußern, ist das für Sie mehr so eine Frage der praktischen Vernunft, dass man sich einfach vernünftig verhält? Oder sehen Sie das auch als ein umweltpolitisches Thema? Glauben Sie, dass wenn sich mehr Deutsche daran halten würden, wir auch sozusagen, was das Wassermanagement angeht, da in einer besseren Position wären?
Ich denke das schon. Ich denke, die Vernunft ist so und so gefragt. Und ich habe manchmal den Eindruck, also wenn ich ja so, ich habe ja einen Kollegenkreis und einen Freundeskreis, dass da ganz viel Gedankenlosigkeit auch herrscht. Ich finde Wasser, also das ist so meine Einstellung, ist ein hohes Gut und das hat mit Respekt behandelt zu sein. Also verbraucht zu sein.
Lassen Sie uns mal Roland Gramling fragen, den Umweltexperten in unserer Runde, wenn ich das so verkürzt sagen darf. Ist das sozusagen das, was wir am konkretesten tun können, wir hier in Deutschland, in Norddeutschland, oder müssten wir eigentlich noch einen Schritt weiter denken, wenn es darum geht, die Wasserknappheit auch weltweit anzugehen?
Also natürlich sollte man Ressourcen niemals achtlos verschwenden. Allerdings ist das Problem natürlich noch ein bisschen größer. Und zwar, wir benutzen Wasser tagtäglich etwa 120 Liter pro Tag für Duschen, Waschen, Putzen. Unser Wasserfußabdruck ist jedoch bedeutend höher, ein Vielfaches höher, nämlich etwa 5200 Liter am Tag. Und diese 5200 Liter stecken in Produkten, die wir einfach konsumieren. Zum Beispiel ein Hamburger, den wir in der Mittagspause so ganz nebenbei essen, der braucht zur Produktion von dem Fleisch vor allem etwa 2400 Liter Wasser. Und dieses Wasser wird nicht unbedingt in Deutschland verbraucht. Das geht vor allem zum Beispiel dafür drauf, dass Soja in Südamerika angebaut wird. Und dort wiederum fehlt dann das Wasser den natürlichen Ökosystemen, wenn dort nicht sparsam mit umgegangen wird. Wir müssen also ein bisschen unseren Blick auch weiten über unsere eigenen Wasserressourcen hinaus, die zum Glück sehr gut sind, und müssen vielleicht auch ein bisschen an unserem Konsum schrauben oder auch an der Produktion unserer Konsumgüter und unserer Lebensmittel. Es ist einfach so, dass momentan ein nachhaltiger Umgang mit Wasser in keinem Siegel zum Beispiel verpflichtend ist. Es gibt kein Wassersiegel, das mir zeigt, dass mein Produkt, mein Kaffee, mein Fleisch, das ich im Supermarkt kaufe, an eine nachhaltige Wassernutzung gekoppelt ist.
Aber Fleisch steht besonders im Verdacht, sehr, sehr viel Wasser zu verbrauchen. Kann man also für die Wasserressourcen mehr tun, wenn man mal auf ein Stück Fleisch verzichtet, als bei der Klospülung schneller dann zu stoppen?
Ja, also weniger Fleisch zu essen ist unter ganz vielen ökologischen Gesichtspunkten sicher ein guter Ratschlag, auch unter Wasseraspekten. Aber man kann sich auch die Gemüseproduktion von uns anschauen. Und zwar der Gemüsegarten von Europa, das ist Spanien. Und dort legt man gerade sich selber aufs Trockene quasi, indem man illegal bewässert. Also es gibt in Almeria, wo die meisten unserer Tomaten, ganz viel Gemüse und Zitrusfrüchte herkommen, dort legt man sich selber trocken, einfach weil es Brunnen gibt, die illegal gebohrt werden, mit denen gigantische Ackerflächen bewässert werden. Und das sind natürlich Probleme, die wir in Deutschland mit bedenken müssen, wenn wir über Wasser reden. Und es ist eigentlich paradox, dass EU-Agrarsubventionen nicht daran gekoppelt werden, dass große Farmer, große Bauern nachweisen müssen, dass sie legal bewässern. Es geht hier noch nicht mal um Effizienz, es geht erstmal um Legalität.
Mit dem Wassersparen ganz konkret beschäftigt sich auch unser Hörer Oliver Röttger, der uns angerufen hat. Sie kommen aus Hannover. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und Sie haben eine Frage.
Ja, und zwar hat sich das ja schon so ein bisschen rauskristallisiert in der Diskussion, dass es eben Unterschiede gibt, ob wir das Wasser hier sparen oder durch andere Produkte weltweit verbrauchen. Meine erste Frage ist sogar schon beantwortet worden, ob es nicht, wenn wir es lokal betrachten, kontraproduktiv ist, Wasser zu sparen, denn die Probleme, die Ableitungssysteme dann verursachen, wurde ja gesagt. Und meiner Meinung nach, wenn ich es vernünftig gebrauche, kann ich ja Wasser gar nicht verbrauchen, sondern nur gebrauchen. Das ist ja ein Kreislauf und ein lokales Produkt. Also ich sag mal, wenn wir hier in Deutschland Wasser sparen als Konsumenten, glaube ich, dass das eher kontraproduktiv ist. Und die nächste Frage, oder beziehungsweise wenn man es global betrachtet, oder frage ich mal in die Runde erstmal so, sehe ich das falsch oder ist da was dran?
Wasser zu sparen, meinen Sie jetzt?
Ja, meiner Meinung nach wirklich Gebrauchswasser in Deutschland zu sparen, macht eigentlich keinen großen Sinn, drüber nachzudenken als Konsument.
Überzeugt Sie die Auffassung von Herrn Gramling, die vorhin gesagt hat, dass man zum Wassersparen beim Nicht-Wasser direkten Benutzen eigentlich viel mehr beitragen kann, also dass man sein Konsumverhalten überprüft?
Absolut. Ich denke, das ist ein Problem, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, sondern erstmal wird dran gedacht beim Wassersparen an das, was ich beim Duschen gebrauche oder bei der Toilette. Und wenn ich mir dann überlege, wie wenig Prozent Konsumentenwasser überhaupt vom Gesamtverbrauch in Deutschland ausmachen, selbst wenn die alle 50% sparen würden, würde das auf unseren gesamten Wasserverbrauch nicht viel ausmachen. Aber das, was immer nicht im Fokus ist, wie viel Wasser wir eben indirekt verbrauchen, durch unsere Konsumgewohnheiten, durch Produkte, durch Kaffee, der in Ländern angebaut wird, wo wir uns dann den Wasserpreis noch leisten können über die Produkte und die örtliche Bevölkerung eben nicht. Und das ist ein großes Problem. Und genauso diese Geschichten, wenn irgendwelche Konzerne Wasserrechte kaufen und genau dieses Wasser einfach in Flaschen abfüllen und dann verkaufen, das halte ich auch für ein Unding.
Gut, darauf können wir vielleicht nochmal sozusagen als nächsten Schritt eingehen. Herr Beckerer, aber wenn Sie sowas hören, können Sie sich ja erstmal eigentlich ganz gelassen zurücklehnen und sagen, so politisch sind Sie da nicht in der Schusslinie, oder?
Ja, ich glaube schon, dass wir insgesamt als deutsche Wasserindustrie, wenn ich das mal so bezeichnen darf, als deutsche Wasserversorger eine Menge getan haben in den vergangenen Jahren. gerade in Fortbildungsmaßnahmen im Kindergarten angefangen, über die Schulen bis hin zu allen Tätigkeiten, die dort erfolgt sind. Das war auch erforderlich. Wir haben dadurch in 20 Jahren ungefähr eine Verbrauchsreduzierung von 25% beim kommunalen, beim menschlichen Verbrauch geschafft, was absolut wichtig war. Jetzt noch viel mehr zu tun, hatte ich eingangs gesagt, erscheint nicht mehr richtig sinnvoll. Aber es gibt ein paar andere Faktoren, auf die man hinweisen sollte. Dieses virtuelle Wasser, das wir mit Produkten wie Kaffee, wie Tomaten, wie Fleisch verbrauchen an anderen Ländern, ist etwas, um das wir uns Gedanken machen müssen. Und ich würde gerne auch einfach dafür plädieren und deutlich machen, denken Sie an Produkte aus der Region. Die Tomate, die wir aus Spanien hierher transportieren, die in Spanien den Wasserverbrauch erhöht, ist etwas, was schadet. Es gibt auch in Deutschland Tomaten. Man muss vielleicht auch nicht jede Frucht zu jeder Jahreszeit unbedingt essen können. Diese Zusammenhänge sich deutlich zu machen, ist etwas Wichtiges. Und einen weiteren Aspekt würde ich gerne noch ansprechen in der Diskussion. Denken Sie bitte auch daran, dass der Kubikmeter warmes Wasser eine andere Ressource ist, anderen Verbrauch erzeugt als das kalte Wasser. Das warme Wasser wird durch Erwärmung, also sprich durch Heizungen, auf die Temperatur gebracht. Was passiert dabei? Wir verbrauchen fossile Brennstoffe weit, weit überwiegend und erhöhen die CO2-Emissionen.
Aber da ist es nicht das Wasser, was sozusagen verschwendet wird, in Anführungsstrichen, sondern wenn man zu viel verbraucht,
Energie.
Strom oder Gas oder Ähnliches.
Ganz genau.
Ja. Angerufen hat uns auch Astrid Mathier aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich wollte genau daran anknüpfen, Herr Beckereit. Sie haben jetzt eben auch das Thema Klima angesprochen, beziehungsweise eben auch CO2 und ja, die Frage, welchen Strom beziehen wir? Grundversorger ist in Hamburg nach wie vor Vattenfall. Sie müssen das jetzt nicht kommentieren, Herr Beckereit. Sie sind ja auch, soweit ich weiß, Geschäftsführer von Hamburg Energie. Und das liefert ja Ökostrom. Also da wird ja nicht so das Klima angeheizt. Und das ist ja nicht nur, hat sich ja nicht nur auf Extremwetterlagen ausgewirkt, die wir in vielen Ländern des Südens leider betrachten müssen, sondern das kommt ja auch schon in Deutschland an. Also Berlin hat ja, Sie werden es vielleicht von Ihren Kolleginnen und Kollegen gehört haben, die Berliner Wasserbetriebe schlagen offiziell Alarm, und zwar wegen eines steigenden Sulfatgehalts. Der kommt nachweislich zu 63% aus den aktiven Tagebauen von Vattenfall in der Lausitz.
Wir sind damit eigentlich beim Thema Qualität des Trinkwassers und
nicht ganz. Das ist das, ja klar, aber auch Verknappung von Ressourcen. Denn dieser Sulfatgehalt steigt deswegen als Fracht, als Menge absolut, ist er da, und dann steigt der Gehalt, wenn die Grundwassernachbildung aufgrund von mangelnden Niederschlägen, und die haben mit Klimawandel zu tun, bereits in der Lausitz oder auch in Berlin, wenn da die Grundwassernachbildung nicht stattfindet oder nicht ausreichend stattfindet, dann können die nicht nachliefern.
Also, aber
und können die nicht verdünnen und weiß was ich was alles. Herr Beckereit weiß das
natürlich
alles.
Natürlich ist ein verunreinigtes Trinkwasser ist natürlich auch ein etwas knapperes Gut. Aber wir kennen diese Diskussion vor allen Dingen aus der Landwirtschaft, wo wir uns über Nitrate unterhalten müssen, auch Pestizide. Nochmal die Frage an Herrn Beckereit, wenn Sie betreiben ja solche Analysen tagtäglich, ist das zum Problem geworden, vielleicht sogar zum stärkeren Problem geworden?
Das ist in der Tat ein deutlich stärkeres Problem geworden. Wir haben durch die Landwirtschaft, die an vielen Stellen sehr intensiv geworden ist, wodurch also sehr hohe Gülleausträge auf den Quadratmeter kommen, mehr als früher. Und das eigentlich noch zusätzlich unterstützt, forciert und überlagert wurde durch die Biogasanlagen, die aufgebaut werden, die weit, weit überwiegend mit Mais betrieben werden. Und Mais mit einer entsprechenden Düngung führt durchaus zu einer weiteren Nitratanreicherung im Grundwasser. Wir haben also Regionen in Deutschland, Oldenburger Land sei benannt, als ein Beispiel, wo wir dieses Problem sehr, sehr deutlich bekommen und wo wir in nicht allzu knapper Zeit wirklich vor dem Problem stehen werden, Nitratentfernungsanlagen zu bauen oder eben das Wasser so nicht mehr liefern zu können. Das ist in der Tat ein Problem. Das Thema der Pflanzenschutzmittel, nach wie vor absolut erforderlich, dass wir da sehr sorgfältig mit umgehen, ist im Vergleich zu vor 20 Jahren geringer geworden, aber bei weitem noch nicht zu Ende. Da müssen wir noch weiter umgehen. Dort bedarf es noch vieler Arbeiten mit den Landwirten, um deutlich zu machen, dass Pflanzenschutz nicht durch viel hilft viel passieren muss, sondern wenn, dann durch sehr angemessene Dosierungen, damit wir eben nicht an Probleme kommen, die dann wieder im Grundwasser landen und damit unsere Versorgung beeinträchtigen.
Sie können sich ja an unserer Sendung auch per E-Mail beteiligen und das hat Thomas Tews aus Kiel getan. Er schreibt: Richtig ist, dass die Wassermenge auf der Erde sich weder verringert noch erhöht. Das Problem ist die ungleiche Verteilung auf der Erde, das haben wir auch angesprochen. Und wir nutzen zu viel Trinkwasser, verschwenden oder verschmutzen es für unnötige Zwecke, zum Beispiel Rasensprengen oder Toilettennutzung. Hier sollte über einen höheren Preis der Qualität unseres Trinkwassers Rechnung getragen und sinnvollere Verwendungen angestoßen werden, schreibt uns Herr Tews unter ndr.de/redezeit. Frage an Jens Libbe, den Experten sozusagen für die Zukunftstechnologien. Ist der höhere Preis tatsächlich der beste Hebel oder was kann man noch tun, um unser Wasser sinnvoll einzusetzen?
Naja, die Preisdiskussion ist immer schwierig. Wir haben in Deutschland relativ preiswertes Wasser gemessen an der Qualität. Im internationalen Vergleich wird auch wieder behauptet, es sei relativ teuer. Das kann man sehen, wie man will. Ich glaube, das Thema des Preises ist nicht im Moment das Thema, was die Bevölkerung so bewegt. Wenn Sie den Bürger fragen, was bezahlst du eigentlich für einen Kubikmeter Wasser, wird Ihnen kaum jemand die Antwort geben können. Das ist zumindest etwas, was sich hier in Berlin in den letzten Jahren in der Rekommunalisierungsdebatte sehr intensiv erlebt habe. Insofern, ich glaube, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, die Frage des Wasserverbrauchs, die beschäftigt uns natürlich. Da gibt es eine hohe Sensibilität in der Bevölkerung. Ich bin auch davon überzeugt, dass der Wassergebrauch weiter zurückgehen wird. Nicht nur, weil sich unser Verhalten an Sparsamkeitskriterien orientiert, sondern weil sich die Technologie in der etwa bei den Geräten, die wir in Küche und Bädern haben, immer weiter verbessert. Das führt mittel- und langfristig dazu, dass Wassergebrauch zurückgeht. Dem kann man auch begegnen als Unternehmen, indem man mittel- und langfristige Wasserbedarfsplanungen macht. Das wird auch gemacht. Insofern denke ich, sollten wir nicht sagen, Wassersparen ist per se schlecht. Genauso wenig, wie wir sagen können, wir verschwenden Wasser endlos. Man muss da mal sehr genau hinschauen. Für mich ist immer das größte Merkmal, dass wir im Grunde hier über ein Produkt reden, nämlich Wasser als Trinkwasser, das, was in Deutschland aus der Leitung kommt, nennt sich Trinkwasser. Und unsere Schizophrenität als Bürgerinnen und Bürger besteht oft darin, dass wir dieses Wasser gar nicht als Trinkwasser nutzen. Das ist etwas, was mich immer wieder irritiert. Wir trinken Flaschenwasser, auch wir hier im Studio trinken gerade Flaschenwasser. Also da merkt man, das ist sehr ambivalent, wie wir mit Wasser umgehen.
Sie befassen sich ja auch damit, wie man so Wasser im Haushalt ein zweites Mal benutzen kann. Ja. Schildern Sie mal ganz kurz, was Sie so andenken und warum das Sinn macht.
Also Wasser ist zum einen, Abwasser kann zum einen eine Energiequelle sein und es kann zum anderen auch eine Quelle für Ressourcen sein. Wassergebrauch im Haushalt, Kreislaufführung kann dort durchaus Sinn machen, wo man beispielsweise das Wasser aus Duschen, aus Waschbecken nutzt für die Klospülung. Das ist das sogenannte Grauwasser. Das wird auch in vielen Projekten in Deutschland mittlerweile erprobt. Das ist in der Branche durchaus umstritten, weil es, wie gesagt, zu einer weiteren Minimierung des Wassergebrauchs beitragen könnte. Es ist aber durchaus eine Technologie, die für viele Regionen in dieser Welt ein Stück weit auch zukunftsweisend sein kann, weil sie es eben dazu beiträgt, die Ressourcenprobleme zu beheben. Wir befassen uns mit Wasser aber auch in ganz anderer Hinsicht. Wenn Sie Abwasser nehmen, das verlässt das Gebäude mit ca. 25 Grad. Das ist eine Wärmequelle, die kann man nutzen, Teilweise wird es genutzt heute schon, Abwasser im Kanal, das ist nur punktuell möglich. Was, glaube ich, in Zukunft stärker an Relevanz gewinnt, ist die Frage der Abwärmeabschöpfung im Gebäude. Wenn wir heute über Niedrigenergie- und Plusenergiegebäude reden, können wir das Thema Abwasser da nicht vollkommen außen vor lassen. Letztlich ist das Abwasserrohr das letzte Wärmeleck, was wir eines Tages noch im Gebäude haben werden.
08000 441777, das ist die Nummer, die Sie anrufen können, wenn Sie sich an unserer Diskussion beteiligen wollen. Das hat getan Ingo Müller aus Perleberg. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde.
Wie gehen Sie mit Wasser um?
Ich denke mal nicht überdurchschnittlich mehr wie andere, auch nicht weniger. Ich denke mal ganz normal, also da möchte ich mich nicht hervorheben. Da hat ein Vorhörer oder eine E-Mail geschrieben mit den Wasserressourcen, die ja nicht verloren gehen. Im Vorgespräch habe ich das auch gesagt, ne, kam wieder ja gut im Mann da zuvor. Aber ich bin auch der Meinung, dass, wie gesagt, wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt, Wasser kann gar nicht verloren gehen. Der Kreislauf, der ist einfach da. Verdunsten, versickern, aufsteigen, Wolken etc. etc. Es muss einfach vernünftig kanalisiert werden. Ne, das ist so meine Meinung. Und mir kommt so vor, es läuft das wieder darauf hinaus, um die Leute vorzubereiten. Es wird alles teurer und wenn Leute sich melden und die auch Verständnis dafür haben, wo ich auch Verständnis für habe, ne, die Ansichten oder so, ne, die kapieren manchmal gar nicht, wo die ganze Sache hinläuft. Ne? Wasser geht nicht verloren. Wo soll es denn hin? Zum Mond kann es ja nicht. Das Wasser ist da, das bleibt auch da. Das muss bloß ordentlich kanalisiert werden. Und das, was jetzt angesprochen wurde mit der Landwirtschaft und so, das ist auch alles richtig. Aber man erlaubt es den Leuten ja, diese Mittel auszubringen und so. Und da müsste man wirklich Grenzen setzen. Ne?
Wir haben ja unsere Sendung genannt, ist Wasser zu billig? Aber man kann, wenn man sie jetzt zusammenfasst, mal auch an die Frage stellen an Herrn Beckerer, den Geschäftsführer von Hamburg Wasser, ist Wasser zu teuer schon bei uns?
Ich glaube nicht. Wir müssen, es wurde vorhin schon angesprochen, wenn wir auch einen europaweiten oder weltweiten Vergleich der Wasserkosten nehmen, immer auch dazu sagen, welche Qualität es hat. Jeder Zuhörer ist irgendwo mal gereist und hat erlebt, dass wenn man in die USA fährt, man ein sehr chlorhaltiges Wasser bekommt. Warum wird ein Wasser so stark geklort? Weil organische Bestandteile drin sind und man Gefahr läuft, dass darüber eine entsprechende Verkeimung entsteht. Wir haben Länder, die nicht allzu weit von uns entfernt sind, in denen man sich gar nicht traut, das Wasser, was aus der Leitung zu trinken. In Deutschland können Sie an jeden Wasserhahn gehen und es trinken. Dass das etwas mehr kostet, ist etwas, was wir uns, glaube ich, zu gutem Recht erlauben und was unsere Bürgerinnen und Bürger auch gerne bereit sind zu bezahlen.
Lassen Sie mich nochmal anknüpfen bei dem, was Herrn Libbe eben erläutert hat, also so getrennte oder wiederverwertbare Wasserkreisläufe. Können Sie sich sowas vorstellen? Macht das aus Ihrer Sicht Sinn? Und können Sie sich auch vorstellen, unterschiedliche Preise dann zu nehmen für das Wasser, was wirklich als Trinkwasser benutzt wird und das andere, was man dann wiederverwertet?
Also wenn Sie das aus der wirtschaftlichen Perspektive eines Unternehmens wie dem unseren sehen, wir verkaufen 110 Millionen Kubikmeter pro Jahr von Wasser an unsere Kunden, 2 Millionen Einwohner und diverse Unternehmen und Industriebetriebe. Der größte Kostenfaktor, den wir haben, sind unsere Anlagen und dabei die Netze. Und die Netze, die müsste man ja doppelt bauen, um eben auch das Wasser nehmen zu können, was eine andere Qualität hat. Wenn Sie es also im Großen denken, über das, ich sag mal, Einfamilien- oder Vier-Fünf-Familien-Haus hinaus, wird es relativ teuer, weil man doppelte Versorgungssysteme herstellen muss. Und das ist etwas, was wir aus wirtschaftlicher Perspektive nicht empfehlen können. Das gilt aber immer wieder vor dem Hintergrund der Wassersituation, die wir in Norddeutschland hier haben. Es gibt Regionen auf der Welt, wo man sagen kann, das ist geboten, weil es gar nicht anders geht.
Das ist soweit die Lage in Norddeutschland. Wir kommen wieder sozusagen zum weltweiten Wasser und der Hörer Lionel Pedro aus Hamburg hat uns angerufen. Herr Pedro, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Es wurde eben schon angesprochen und dazu hatte ich quasi noch eine leichte Ergänzung quasi. Und zwar, dass ja auch das Konsumprodukt Fleisch ein hoher Faktor ist, was die Benutzung oder halt die Verwendung von Wasser betrifft. Aber auch gleichzeitig das ganze Futtermittel für das Rind, das Schwein, das Geflügel, das muss ja auch bewässert werden. Und das kostet logischerweise auch noch Wasser. Dementsprechend ist quasi der Verzicht auf das Stück Fleisch am Abend quasi ein doppelter Einsparungsfaktor in Sachen Wasser, weil man quasi einmal das Wasser quasi spart, was das Tier braucht, um quasi schlachtreif zu werden, und auch noch die Futtermittelindustrie, die dahinter steckt. Dementsprechend ist das quasi so ein, ja, also das Fleisch quasi doppelt Wasserverschwendung. Dementsprechend freue ich mich sehr, um Sie nochmal kurz unterbrechen zu dürfen, bin ich sehr froh, dass quasi dieser ganze Vegan-Trend immer mehr aufkommt, weil das quasi aus meiner Perspektive mittlerweile, glaube ich, einfach für Nachhaltigkeit der Ernährung in dieser hochbevölkerten Zeit einfach, glaube ich, die Alternative ist.
Ich weiß nicht, ob Veganer Kaffee trinken, aber auch Kaffee verbraucht sehr viel Wasser in der Produktion. Vielleicht müsste man da beide Diskussionen voneinander trennen. Oder sehe ich das falsch, Herr Gramling vom WWF?
Ne, man muss ein bisschen unterscheiden. Wenn der Kaffee in einer regenreichen Bergwaldregion angebaut wird, wo sie überhaupt nicht künstlich bewässern müssen, dann ist das per se jetzt erstmal kein Problem. Deshalb müssen sie eben ganz genau anschauen, woher ihre Produkte kommen. Und natürlich, Fleisch ist eines der Produkte mit dem größten Wasserfußabdruck, was unsere Lebensmittel angeht. Da ist natürlich auch schon, wenn ich jetzt sage, ein Hamburger hat ungefähr 2600 Liter Wasserfußabdruck, da ist auch schon das Wasser drin, das für den Anbau von Futtermitteln benötigt wird. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil es mehrmals angeklungen ist, Wasser kann nicht verloren gehen, es kann nicht zum Mond verschwinden. Das stimmt natürlich, Sie können Wasser geht nicht verloren, aber Sie können natürlich Wasserkörper, Flüsse, Seen, Grundwasserkörper übernutzen. Also das ist natürlich durchaus der Fall. Der bekanntestes Beispiel ist möglicherweise der Aralsee in Usbekistan. Da gab es enorme Baumwollproduktion und auch landwirtschaftliche Produktion. Und der wurde einfach übernutzt und ist jetzt um fast 90% geschrumpft. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass Wasser in einer Region durchaus verloren gehen kann, auch wenn es natürlich weiterhin im Kreislauf ist.
Sie haben eher beiläufig einen Begriff genannt, den wir vielleicht nochmal vertiefen sollten, den Fußabdruck. Wir kennen das von CO2-Gebrauch, Verkehrsverhalten. Da haben wir auch so eine Art ökologischen Fußabdruck. Was meinen Sie jetzt im Kontext mit Wasser dabei?
Der Wasserfußabdruck eines Produktes macht deutlich, wie viel Wasser für die Herstellung dieses Produktes benötigt wird. Also zum Beispiel hat ein T-Shirt, das wir hier im Kleidungsgeschäft kaufen, etwa einen Wasserfußabdruck, ein virtuelles Wasser von 4000 Litern. Das heißt, da geht Wasser wird benötigt, um Baumwolle anzupflanzen. Baumwolle ist eine sehr durstige Pflanze, aber natürlich auch in der Veredelung der Baumwolle, in der Produktion des T-Shirts, meistens dann zum Beispiel in Bangladesch, wird Wasser gebraucht, wird Wasser verschmutzt. Und da sind wir auch wieder in dieser Abwasserthematik drin, dass ein Liter Abwasser ein vielfaches Wasservolumen an sauberem Trinkwasser verschmutzen kann, wenn es eben ungefiltert und ungereinigt in den Kreislauf zurückkommt.
Haben Sie eigentlich auch Empfehlungen, die Sie aussprechen, außer dass man nach Möglichkeit darauf guckt, wie viel Wasser für ein Produkt verbraucht wurde, wie man sich als mitteleuropäischer Verbraucher da verhalten sollte?
Ja, als mitteleuropäischer Verbraucher sollten Sie, das klang jetzt schon mehrmals an, weniger Fleisch essen, Sie sollten regional, saisonal essen. Sie sollten vor allem, wenn Sie in Urlaub fahren, vielleicht auch ein bisschen darauf achten. Also wir müssen nicht immer nach Afrika oder Asien gucken. Die ganze Mittelmeerregion ist ein wasserkritisches Gebiet, sage ich mal. Und ein Golfplatz in Spanien, der braucht ungefähr so viel Wasser wie eine Kleinstadt im Jahr. Und es gibt hunderte von Golfplätzen in Spanien, gerade in den Urlaubsregionen. Und das ist natürlich, da muss man sagen, da ist Wasserverschwendung eigentlich viel zu günstig. Also Wasserverschwendung darf nicht so wenig kosten.
Also auf solche Dinge auch als Tourist achten, entnehme ich dem. Angerufen hat uns jetzt Lieselotte Langbehn aus Winsen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Also auf eins wurde schon hingewiesen, was für mich wichtig ist, zu unterscheiden zwischen Brauch und Trinkwasser. Das wird wahrscheinlich schwierig sein, das habe ich schon gehört. Mhm. Und dann macht es mir Sorge, dass es Wasserrechte gibt, die sich Privatiers schon gesichert haben. Und das finde ich geht nicht, weil alle Bürger ein Grundrecht, das ist das Grundrecht, was wir haben, alle. Das kann man sich nicht privatisieren, das ist für mich. Also ich finde das schlimm.
Haben Sie im Hinterkopf dabei eher die weltweite Situation oder hier bei uns genau. In Deutschland?
Nein, weltweit. Weltweit. Aber ich denke global, aber vor Ort sollten wir handeln. Insbesondere dieses Brauchwasser. Warum müssen wir Trinkwasser? Der Herr sagte, wir können den Wasserhahn aufdrehen und das Wasser trinken. Das ist richtig. Aber warum muss es so sein? Die Toilettenspülung, die könnte man doch mit Brauchwasser versorgen. Da muss doch kein Trinkwasser fließen, oder?
Sie haben das Argument von Herrn Beckereit, dem Geschäftsführer von Hamburg Wasser, wahrscheinlich gehört, dass das Problem weniger die Menge des Wassers ist, als vielmehr, dass man da ganz große neue Leitungssysteme schaffen muss. Überzeugt Sie das?
Ja, das hat mich schon überzeugt. Aber ich weiß auch.
Und da ist uns Frau Langbein anscheinend verloren gegangen in der Leitung. Schade, das hätten wir gern noch gehört. Aber ich frage mal unseren Forscher, unseren Experten Jens Libbe. Sicherung von Wasserrechten, das ist tatsächlich ein Problem. Meistens ja weniger in den Großstädten als vielmehr dort, wo viel Landwirtschaft betrieben wird. Aber Sie forschen ja auch, das haben Sie vorhin angedeutet, auch für große Städte in der dritten Welt, um dort das Wasser optimal zu nutzen. Kommen Ihnen dabei, wenn Sie solche politischen Entwicklungen hören, die eigentlich in die Quere? Also sind immer mehr privat genutzte Wasserrechte ein Problem beim Aufbau oder der Aufrechterhaltung von intelligenten Wassersystemen?
Also ich bin kein Forscher für Länder in Städte in Schwellenländern in der dritten Welt. Aber das ist natürlich ein globales Problem. Aber ich muss deutlich sagen, für Deutschland ist das so nicht. Wir müssen in Deutschland sehr genau unterscheiden zwischen der Privatisierung von Organisationen, von etwa einem Wasserversorger, was ja durchaus partiell passiert ist, und den Wasserressourcen, die nicht so einfach privatisiert werden können. Also da ist die Situation in Deutschland eine deutlich andere. Und da muss man in der Debatte einfach sehr genau differenzieren.
Wie können Sie denn mit dem, was Sie an Projekten oder an Gedankengebäuden ja zum Teil erst haben, eigentlich in Städten, wo das Wasser knapp ist, wo es vielleicht auch stark verunreinigt ist, das Problem haben wir ja in Wahrheit in der dritten Welt zum Teil noch viel mehr als hier bei uns. Wie können Sie da helfen?
Naja, ich denke, Deutschland kann insgesamt helfen dadurch, dass es natürlich über sehr, sehr gute Technologien verfügt. Und wenn wir uns heute Gedanken machen über Hebung von Energiepotenzialen aus Abwasser, über Grauwassernutzung, über Betriebswassernutzung, das sind alles solche Begriffe, die da immer wieder fallen. So geht es nur partiell darum, auch in Deutschland die Systeme zu transformieren. Das kann man in Deutschland für bestimmte Gebietstypen, für bestimmte Regionen durchaus auch denken. Man kann das auch in einer deutschen Großstadt im Übrigen denken, wenn man über neue Baugebiete, die noch nicht am Kanal angeschlossen sind, nachdenkt. Das passiert auch partiell. Aber letztlich sind es Technologien, die in der Tat gerade in Schwellenländern und in den Städten, die sehr schnell wachsen, eine wirkliche Alternative sein können. Weil der Aufbau der Systeme, wie wir sie in Mitteleuropa haben, ist immens teuer. Ist letztlich auch enorm ressourcenintensiv. Wenn man sie einmal aufgebaut hat, dann steckt man sozusagen auch ein Stück weit in der Abhängigkeit dieser Systeme. Aber wenn Sie sich heute chinesische Städte beispielsweise anschauen, sie setzen in der Tat auf Lösungen, die etwas kleinteiliger sind, wobei man bei dem Begriff der Kleinteiligkeit gerade in China dann immer etwas vorsichtig sein muss. Das sind dann auch schon erhebliche Größenordnungen. Aber man erprobt dort eben andere Systeme, die auf einem anderen Niveau, so will ich es mal ausdrücken, also in einer anderen Größenordnung sich bewegen. Da schafft man eben ein System, wo man die verschiedenen Wasserqualitäten differenziert, wo man Trinkwasser bereitstellt, aber wo man eben auch bestimmte Wasser niedrigere Qualität für bestimmte Nutzungen bereitstellt. Also das ist durchaus eine Chance für diese Regionen und ist damit auch letztendlich eine Chance für Deutschland, Technologie zu exportieren.
Und wir sind damit auch wieder bei der Frage, was könnten wir da tun, um zu helfen? Frage an Michael Beckereit. Sie als großer Wasserversorger, entwickeln Sie auch Know-how bei Ihrem Betrieb oder vielleicht auch bei Ihren Forschungen, das sich übertragen lässt, auch auf Drittweltländer zum Beispiel?
Ja, es ist uns ein Anliegen. Wir haben dafür schon vor über 30 Jahren gegründet eine Consulting-Tochter, die genau in diesem Feld arbeitet. Die ist heute in Ländern im Nahen Osten unterwegs, im Libanon, früher im Jemen, in Ägypten. Politische Veränderungen haben uns jetzt mehr nach Afrika geführt, aber immer in Ländern, bei denen wir das, was wir an erstmal Know-how im Betrieb haben aus unseren Anlagen, den dort vorhandenen Anlagenbetreibern versuchen nahezubringen.
Ist das 1:1 übertragbar dann?
Die Anlagen, die dort stehen, sind weit überwiegend von der Weltbank, von deutschen oder europäischen Förderinstitutionen gebaut worden, sind nach europäischen oder weltweiten Standards aufgebaut und müssen erstmal an vielen Stellen vernünftig in Betrieb gesetzt werden. Das vorhandene System so zu betreiben, dass man das Geld, was einzieht, was der Bürger dem Wasserunternehmen für Wasser schuldet, an solchen Stellen, so ganz banalen Stellen anzufangen, die Wasserverluste im System zu reduzieren. Wir fahren hier in Hamburg unser System mit 4% Wasserverlust. Die haben dort 40%, 50%, 60% Wasserverluste. Da zu helfen ist etwas, was erstmal der erste Schritt ist. Danach sind wir gerne bereit, und da kann ich dem Kollegen nur recht geben, dann über weiterentwickelte Systeme nachzudenken. Wobei wir in Deutschland immer sehen müssen, das, was wir dann dort liefern wollen, das, was wir dort einsetzen wollen, sollten wir auch mal selber ausprobieren. Wir versuchen gerade so etwas in Hamburg auch zu tun und arbeiten selber an solchen Systemen, die man eben auch in solchen Ländern besser einsetzen kann.
Wir wechseln ein letztes Mal noch das Teilthema und haben einen letzten Hörer, Tunca Türkel aus Hannover. Schönen guten Abend. Bei Ihnen geht es nochmal um die Wasserqualität, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, nein, Herr Weidemann. Bin jetzt ein bisschen aufgeregt, aber
Sie schaffen das.
Zwei Sachen, und zwar, ich weiß nicht, Wasser, die Nanopartikel im Wasser war das eine, was immer mehr hier in Deutschland, in Industrieländern immer mehr der Fall ist. Und zweitens, wie Sie aus meinem Namen hören, bin ich in der Türkei geboren, und in Türkei oder in südlichen Ländern ist es schon so gewesen oder ist teilweise noch so, außer natürlich in Hotelgebieten, das Wasser wird stundenweise teilweise nur angestellt. Da hat man natürlich ein ganz anderes Bewusstsein zum Wasserverbrauch. Und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, hier so irgendwie auf bestimmte Sachen hinzuweisen, indem man irgendwelche Lichter ausmacht von Rathäusern oder Eiffelturm etc., auf die Problematik hinzuweisen, dass man dann auch mal bestimmten Tagen mal Wasser für 1-2 Stunden abstellt.
Und als damit als Symbol, meinen Sie. Herr Tunca, ich unterbreche Sie ungern, aber unsere Sendezeit geht zu Ende. Und der erste Punkt, den Sie angesprochen haben, die Nanopartikel. Es gibt ja auch zunehmend das Problem, dass Medikamentenrückstände im Wasser gefunden werden. Mal die Frage an den WWF und Roland Gramling. Ist das ein Problem, was wir nur hier so in den Erstweltländern haben, oder ist das weltweit ein Problem aus Ihrer Kenntnis?
Also, dass die Abwässer, die zurück ins System kommen, sind hier in Deutschland im weltweiten Vergleich noch relativ gut und auch gut gereinigt. Also wenn man sich ansieht, dass in Entwicklungsländern schätzungsweise 90% der Abwässer direkt und ohne irgendeine Bearbeitung ins Grundwasser oder in die Flüsse zurückströmen, dann muss man sagen, dass wir relativ gut dastehen. Aber auch zu der Situation der Türkei finde ich ganz interessant, dass Sie das gesagt haben, das Wasser abstellen. Das ist ja dort auch in Großstädten inzwischen gang und gäbe. Da 2007 wurde auch in Istanbul am Ende des Sommers tageweise das Wasser abgestellt. Und in der Türkei ist eben der Grundwasserspiegel in den vergangenen Jahren stellenweise um 14 Meter abgesunken. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was das für Auswirkungen auch für die Menschen und für die Natur vor Ort hat.
Würden Sie sagen, dass so symbolische Akte, so habe ich Herrn Türkel verstanden, dass man auch hier mal sagt, wir stellen mal das Wasser, also benutzen es nicht, so wie wir ja auch zum Beispiel Lichtabschaltungen gemacht haben in den vergangenen Tagen. Macht das Sinn, um so das Bewusstsein zu stärken, auch bei uns für diese Problematik? Oder?
Nee, also die Lichtabschaltung war ja die Earth Hour vom WWF am vergangenen Samstag, und das ist ja eine rein symbolische Aktion. Da leidet auch niemand drunter. Ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt zielführend ist, in Deutschland stundenweise das Wasser abzustellen. Ganz davon abgesehen, was ich jetzt nicht weiß, wie die Leitungen das mitmachen. Das kann vielleicht Herr Beckereit besser sagen. Das wäre jetzt sicher keine Aktion. Man muss sicher darüber nachdenken, neue Wege zu finden, wie ein Bewusstsein für dieses Problem Wasser bei den Leuten entstehen kann. Das auf jeden Fall.
Das Schlusswort, Herr Beckereit. Wie kann man Bewusstsein schaffen? Sie müssen sich sehr kurz fassen.
Ich würde meinem Kollegen beipflichten, dass es keine gute Idee ist, das Wasser punktuell abzustellen. Wir werden beträchtliche Probleme im System bekommen mit Ablagerungen und mit Druckschwankungen. Bewusstsein zu schaffen ist eine sehr langfristige Aufgabe und wir müssen alle miteinander weiter daran arbeiten, auch durch so eine Sendung wie heute.
Vielen Dank. Ist Wasser zu billig? Der Umgang mit einer kostbaren Ressource, das war das Thema heute Abend in der Redezeit. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Jetzt gleich nach den Nachrichten hören Sie Play Jazz mit Michael Lages. Und morgen an dieser Stelle die Redezeit mit dem Thema Wer streitet noch für den Frieden? Die Rolle der Ostermärsche. Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserer Sendung und verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.